Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute am letzten Sonntag der Weihnachtszeit, des Weihnachtsfestkreises, letzter Sonntag nach Epiphanias, bei unseren katholischen Geschwistern, endet tatsächlich am 2. Februar Maria Lichtmess, die Weihnachtszeit. Und es ist schön, dass wir es auch mehr gelernt haben, Weihnachten nicht nur so zu konzentrieren auf wenige Tage, sondern dieses besondere Ereignis des Kommens Gottes in seine Welt über Wochen zu feiern und damit angezettelt zu werden, das auch weiterhin zu begehen. Denn Weihnachten ist immer, weil unser Herr gekommen ist, er ist gegenwärtig, er ist da mitten unter uns. Der Predigtext für diesen Sonntag ist eine sicherlich den meisten von euch gut bekannte Geschichte aus dem Alten Testament, die Berufung des Mose. Exodus Kapitel 3. Während Mose die Schafe Jethro, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, hütete, trieb er einmal die Schafe über die Wüste hinaus und kam dabei an den Gottesberg, den Horeb. Da erschien ihm Jahwes Bote in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch heraus. Als er hinschaute, siehe, da stand der Dornbusch in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da sagte sich Mose, ich will einmal vom Weg abbiegen, um mir diese auffällige Erscheinung anzusehen und zu erfahren, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als Jahwe sah, dass er vom Weg abbog, um hinzuschauen, rief Gott ihn mitten aus dem Dornbusch an und sagte, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sagte er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Sandalen von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Darauf sprach Jahwe, ich habe das Elend meines Volkes an Ägypten weit wahrgenommen und ihre Notschrei wegen der Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Darum bin ich herabgestiegen, um es aus der Gewalt Ägypten zu befreien und aus jenem Land in ein schönes und weites Land heraufzuführen, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So geh, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Vers 13, da entgegnete Mose Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme, ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann antworten? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach weiter, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, hat mich gesandt. Da sprach Gott noch einmal zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Isaaks hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für immer und dies ist mein Rufname für künftige Geschlechter. Soweit der Text aus dem zweiten Buch Mose. Und wir bekennen, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Ist schon eine interessante, einzigartige Geschichte. Wir kennen ja manche Berufungsgeschichten aus der Bibel. Aber diese Berufungsgeschichte ist besonders herausgestellt. Und wie eigentlich jede Berufungsgeschichte ist es einzigartig. in deinem und in meinem Leben, so wie im Leben derer, die uns in der Bibel beschrieben werden. Wenn Gott ruft, ist das immer ein individuelles Geschehen. Das ist nicht mit anderen zu vergleichen. Selbst wenn wir alle die Berufung in unserem Leben erfahren, weiß doch jeder um die ganz individuelle Anrufung Gottes an sein Leben. Und so hat es Mose auch erlebt. Sicherlich kennt ihr aus der biblischen Geschichte, wie es Mose ergangen ist. Einer, der errettet wurde, als der Pharao alle Kinder hat umbringen lassen. Aufgewachsen am Hof des Pharaos. Und damit auch ein höher gestellter Mensch, der wusste, wie die politischen Winkelzüge sind und wie man ein Volk auch beherrschen oder regieren kann. Und dann ist er in Ungnade gefallen, ein Wutausbruch, und er hat einen anderen getötet, weil er es nicht mit ansehen konnte, wie seine Volksgenossen von den Ägyptern gequält wurden. Er musste fliehen und landete in der Wüste bei Jethro. Sein Schwiegervater wurde es und er lebte dort und er war Hirte. Hirte ist das ursprüngliche Gewerbe der Menschen, die in Israel herausgestellt werden und die zu besonderen Aufgaben berufen werden. Denk mal an David, der war Hirte. Abraham war auch ein umherirrender Aramäer, wie es so schön heißt, der auch Hirte gewesen ist. Und nicht zuletzt sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Die Hirtenfunktion nehmen wir auch gerne für Berufe wie Pfarrer, Pastor in Anspruch. Hirte zu sein ist eine besondere Herausforderung und Aufgabe, und in dieser Aufgabe nun lebte Mose, ohne zu wissen, dass das Hirtesein mit den Schafen, den Tieren seines Schwiegervaters Jethro, noch eine ganz andere Herausforderung bekommt und er der Hirte werden soll, der das Volk Israel aus der Knechtschaft in das gelobte Land führt. Ein Tag wie jeder andere, wie immer, ist Mose unterwegs. Alltag. So wie dein und mein Alltag ist. Geplant, durchgetaktet, terminiert, schon alles vorgegeben. Ich weiß genau, was an diesem Tag alles zu geschehen hat. Ich habe ja meinen Terminkalender dabei. Und an diesem Tag geschieht etwas Außergewöhnliches, auf das sich Mose auch einlassen kann. Er geht ein wenig abseits, als er diesen brennenden Dornbusch sieht. Er verlässt seine üblichen Pfade, er verlässt gleichsam das, was er immer gemacht hat, um auf das zuzugehen, was ihm an diesem Tag in besonderer Weise als Erscheinung begegnet. Er hat noch die Chance dazu, nicht so durchgetaktet zu sein, dass er nur noch seinen eigenen Blickwinkel hat und durchzieht, was er sich schon immer vorgenommen hat. Er ist neugierig geblieben auf das, was sich in seinem Leben ereignen kann. Stellt euch das vor. Auf einmal geschieht in deinem, in meinem Leben etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Nicht geplant, passt auch nicht in den Ablauf des Tages, aber ich lasse mich darauf ein. Es wäre ein riesiges Geschenk, wenn wir in unserer Gesellschaft, auch in unseren Gemeindealltagen, die auch schon so durchstrukturiert sind, nochmal wieder neugieriger werden. Nochmal ein bisschen offener, aufmerksamer, was neben dem Weg passiert. Mal darauf achten, ob das, was so alltäglich sich zu vollziehen hat, nicht auch eine Unterbrechung nötig hat. Es ist so schön, dass Mose, und das ist dieser Begriff, auch in den er nun hineingeht, in ein Gebiet kommt, das auf der einen Seite geologisch unwirklich ist, aber theologisch von einer großen Bedeutung. Denn Wüste ist immer etwas Unheimliches, Gefährliches, aber Wüste kann auch genau der Ort sein, an dem sich Gott in besonderer Weise offenbart und zeigt. Ein fremder Ort, in den Mose hineingeht. Und in fremden Orten finden wir auch zu uns selbst. Wir haben es verlernt, in unserer Gesellschaft uns auf fremde Orte einzulassen, weil wir viel zu viel Angst haben, zu uns selbst zu finden. Ein fremder Ort ermöglicht eine ganz andere, neue Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes. Fremde Orte können uns helfen, uns neu zu erleben und auch zu entdecken, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Aufmerksam darauf achten, wohin Gott dich ruft, und auf diese besonderen Formen, auf eine solche besondere Erscheinung sich auch einzulassen. Natürlich ist das unnatürlich, dass dieser Dornbusch brennt, aber nicht verzehrt. Na klar. Aber gibt es nicht immer wieder auch in unserem Leben Situationen, wo wir sagen, es ist eigentlich unmöglich, es ist undenkbar, das kann gar nicht so sein? Und es könnte genau das sein, worauf Gott dich aufmerksam macht, um dich neugierig zu machen, etwas anderes zu entdecken, als das, was du bisher in deinem Leben erkannt und gelebt hast. Mose macht sich auf den Weg, um das zu entdecken, was hinter diesem brennenden Dornbusch steckt. Und da begegnet ihm Gott. Gott ruft ihn an. Bevor du Gott anrufst mit seinem Namen, hat Gott dich mit seinem Namen schon lange angerufen. Dein Name ist vor Gott bekannt. Und dein Name ist gemeint, wenn Gott in dein Leben hineinkommt. Mit seinem Namen ruft er deinen Namen. Mose reagiert. Zieh deine Sandalen aus, deine Schuhe aus. Denn hier ist heiliges Land. Was zieht uns eigentlich noch die Schuhe aus? Kennen wir das noch? In einem Gottesdienst? Beim Lesen der Bibel? In einer Andacht? In der Begegnung mit anderen Menschen? Dass es gleichsam so ist, als würden uns die Schuhe ausgezogen. Weil auf einmal klar ist, hier bin ich nicht mehr der Herr, die Herrscherin. Denn das ist ja das Bild der damaligen Zeit. Ich ziehe meine Schuhe aus, damit ich deutlich mache, ich bin nicht Herr oder Frau dieses Geländes. Man geht in ein Haus und zieht die Schuhe aus, weil man damit deutlich macht, ich bin hier nicht der Verantwortliche, der Herr, sondern ich komme als Gast. Die Schuhe ausziehen heißt, seine Herrschaft abzugeben, abzutreten und ganz bewusst sich darauf einzulassen, was der Herr, der mich gerufen hat, mit meinem Leben vorhat, wie er mit mir lebt, wie er mit mir umgeht. Zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliges Land. Gibt es eigentlich noch heilige Orte? Da haben es unsere katholischen Geschwister einfacher. Da sind die Kirchen noch heilige Orte. Es passt nicht so sehr zu unseren reformatorischen Kirchen und Gemeinschaften. Ich erinnere mich an eine Schwester, die zum Glauben gekommen war. Sie kam aus sehr, sehr einfachen, ich könnte fast sagen primitiven Verhältnissen in Kreuzberg. So eine richtige Berlinerin mit Ofenheizung und Kohlen hochholen und Toilette auf halber Treppe. Else Schulz, unvergessen. Und die hatte den Ruf Gottes gehört, die hatte es gepackt. Und Else Schulz konnte es nicht ertragen, wenn die Kinder in der Kapelle spielten. Für sie war die Kapelle ein heiliger Ort, weil sie in der Kapelle Jesus begegnet war. Für sie war das immer etwas ganz Besonderes, wenn sie am Sonntag, und wir hatten ja damals zwei Gottesdienste, morgens und abends aus ihrer wirklich primitiven Wohnung in die Kapelle kommen konnte. Und damals war das in Schöneberg noch nicht das schöne Gemeindezentrum, wie wir es später haben bauen dürfen. Das war auch noch eine einfache Kapelle. Aber es war ein besonderer, heiliger Ort. Ich plädiere sehr dafür, gerade in unserer so schnelllebigen Zeit und Gesellschaft, wo so vieles selbstverständlich oder so beliebig geworden ist, auch neu zu überlegen, auch bei uns als Baptisten, welchen Wert und welche Bedeutung haben unsere Kapellen? Was passiert in unseren Kapellen? Sind das noch heilige Orte? Ich glaube, dass wir das lernen müssen, gerade weil wir so durch die Entwicklung so in so vielfältigen Sachen hingenommen werden und auch hingerissen manchmal, dass wir Orte brauchen, die eben so ganz anders sind als unsere alltäglichen Orte, wo wir etwas anderes erleben und wo wir auch zu einer anderen inneren Einstellung kommen können. Manchmal brauchen wir allein durch das Äußere so ein anderes in Anspruch genommen werden. Warum gehen wir denn so gerne in Urlaub an andere Orte? Warum kann man oft sich nur da neu besinnen, wenn man eben nicht in den alltäglichen Bezügen ist? Wir brauchen andere Orte. Und heilige Orte, das wär's. Weil wir dann auch eine ganz andere, neue Beziehung gewinnen zu dem, der uns an diesem heiligen Ort begegnet. Schwestern und Brüder, die Kapelle ist nicht beliebig. Sie ist der Ort, an dem das Wort Gottes verkündigt wird, der Ort, wo Christus uns begegnet, der Ort, wo der Heilige Geist uns inspiriert, der Ort, an dem Menschen zum Glauben kommen, an dem Menschen finden, dass sie aufgehoben sind, dass sie wertgeschätzt sind, dass sie Leute sind, die von anderen Menschen auch geliebt und angenommen sind. Macht die Kapellen zu heiligen Orten, zu Orten der Begegnung mit dem Lebendigen und den, die er zum Leben gerufen hat. Mose zieht seine Sandalen aus und der Boden in der Wüste ist heiß, denn eigentlich hat man da die Sandalen an. Und wenn ihm gesagt wird, er soll die Sandalen ausziehen, dann betritt er auch heißen Boden. Und manchmal kann das schön, ganz schön heiß werden in der Nachfolge, in dem Entdecken, was es Neues gibt, wo Gott mich hinführt in das Ungewisse, Unbekannte. Gott begegnet Mose auf eine ganz besondere Weise. Der Dornenbusch verzehrt nicht. Und der Dornbusch ist der, aus dem die Krone unseres Erlösers geflochten wird. Was wie Verachtung aussieht, wie nichtsnützig, wird auf einmal zur Herrlichkeitskrone. Dornbusch heißt Senach im Hebräischen und erinnert an Sinai. Das ist der Begegnungsort Gottes für sein Volk. Im Sinai schenkt Gott seinem Volk die Gebote. Und es ist gleichsam so schon wie ein Entree, eine Einladung. Denkt daran. An dem Dornenbusch geschieht etwas ganz Besonderes, Großartiges. Und der die Dornenkrone getragen hat, ist der, der uns zum Leben gerufen hat, uns erlöst hat, uns in seine Herrlichkeit führt. Gott sagt, ich habe das Klagen, das Leid meines Volkes gesehen und gehört. Gott kommt herab, um sein Volk herauszuführen aus der Knechtschaft in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott kommt herab, Gott wird anrufbar, indem er sich seinem Volk uns zuwendet. Und mit dem Namen, den Mose ja erbittet, bezieht Gott einmal die Geschichte: Ich bin der Gott der Väter, also ich bin kein anderer. Ich bin der Einzige, der Ewige. Und er macht auch deutlich, ich bin der, der mit euch ist. Das Sein, ich bin der ich bin, bedeutet im Hebräischen, ich bin euch nah. Ich bin nicht für mich allein da. Mein Sein ist nicht auf mich bezogen. Mein Sein hat es immer mit euch zu tun, mit meiner Zuwendung zu euch, zu dem Volk, zu den Menschen. Ich bin für euch da. Und das bleibt, dass Gott für uns da ist. Und noch einmal wird Gott sehr deutlich dem Mose gegenüber, dass ihm das sagt, auch wenn er Angst hat, Furcht, wie soll er das eigentlich alles den anderen Leuten sagen? Erinnere sie daran, ich bin der Gott der Väter. So wie eure Väter, eure Mütter an mich geglaubt haben, mir vertraut haben, so will ich auch für euch da sein. Auch eine wunderbare Erinnerung daran, was Geschwister vor uns bewirkt haben, was wir von Generation zu Generation auch weitertragen können. Als Gemeinden leben wir auch von denen, die vor uns gewesen sind. Ich weiß gar nicht, wer von euch dabei war, als man die Entscheidung getroffen hat, diese Kapelle zu bauen. War eine mutige Entscheidung. Ich kann mich noch daran erinnern. Auch nicht so eine einfache. Und heute leben nachfolgende Generationen davon wie selbstverständlich, dass diese Kapelle da ist, dieses schöne Gemeindehaus. Denkt daran, dass es von Generationen, von denen, die an den Gott der Väter, der Mütter geglaubt haben, ihm vertraut haben und mutig etwas gewagt haben, ihren Glauben zu investieren und damit auch eine Stätte werden zu lassen, die zu einem heiligen Ort, zu einem Ort der Begegnung, zu einem Ort der Erlösung für viele hat werden können. Gott bleibt bei dir, wie bei mir. Aber lass Gott nicht zum Alltäglichen werden. Pack Gott nicht in deine Tasche. Der Gott, der sich zeigt, Deus Revelatus, wie es Luther beschrieben hat, ist auch immer der Gott, der verborgen ist. Deus Absconditus. Der dich liebende und dir begegnende Gott bleibt auch immer einer, der Gott bleibt und der in seiner Freiheit sich nicht durch dich und durch mich, auch durch unsere Frömmigkeiten, unsere gesellschaftlichen Entwicklungen einengen lässt. Er bleibt immer souverän, aber er will immer dir nah sein. Und es bleibt dabei, dass dieser Gott auch dich und mich immer wieder anspricht. Gottesdienst? Im Lesen der Bibel? In Begegnungen? Auch im, was ich nicht verstehe? In meinen Fragen? Ich habe dich je und je geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich bei deinem, und man kann genauso gut sagen, ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.